BayPod, der Podcast rund um Bayer 04. Herzlich willkommen im BayPod Nummer 33 und damit unserer allerersten Folge im neuen Jahr. Frohes Neues zu BayPod Nummer 33 wünschen wie immer ich, der Sebastian, und mir gegenüber sitzt der Nils.
Ja, willkommen auch von mir. Frohes neues Jahr natürlich auch von mir. Und bevor wir in den Podcast reinstarten, erstmal vielen, vielen Dank für das zahlreiche Hören der letzten Folge, die ja auch mit Gast was ganz Besonderes war. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Kevin, dass er hier beigewohnt hat und den Podcast so bereichert hat. Ich glaube, den Neujahrsvorsatz vom letzten Jahr können wir eigentlich auch direkt nochmal reinschießen. Das hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir das dieses Jahr mindestens einmal auch nochmal einbauen können, wenn nicht gar mehrfach.
Ja, war uns eine sehr große Freude, genauso wie uns eine riesige Freude war, dass es auch sehr, sehr viele Leute gehört haben. Das ist natürlich wunderbar. Da hat Kevin nicht nur viel Zeit für uns beigetragen, sondern auch noch seine Reichweite auf Twitter hat uns da, glaube ich, genutzt. Es war ein richtig schönes Gespräch und genau deswegen gehen wir auf jeden Fall auch mit dem Vorsatz in das Jahr 2023, dass da mehr Gäste dazukommen sollen. Und in dieser Folge ist das nicht möglich, weil wir hier einfach mal vormittags aufnehmen, bevor ich mich in den Januarurlaub verabschiede. Das ist auch der Grund dafür, warum jetzt so, ja, bevor es richtig losgeht, unsere nächste Folge am Start ist. Sportlich ist ja seit unserer letzten, bis auf Testspiele, nichts passiert. Aber wir wollten uns auf jeden Fall nochmal melden, bevor dann unsere nächste Folge auf jeden Fall erst im Februar am Start sein wird. Und daher wollten wir uns auf jeden Fall nochmal mit einer neuen Folge bei euch gemeldet haben.
So sieht's aus. Wir haben deswegen auch bei Twitter mal gefragt, ob ihr irgendwas habt. Ein bisschen kurzfristig hätten wir vielleicht auch gestern schon machen können, was wir in die Folge mit einbauen können. Aber ein, zwei Takes haben wir da trotzdem mitgenommen. Stichpunkt Twitter. Da natürlich wie immer gerne Feedback oder auch Anregungen, was wir in diesem Jahr noch zu unseren Neujahrsvorsätzen dazu packen können. @BayPod04, ganz neu auch. Wir haben beim Testspiel gegen den FC Zürich auch einen Instagram-Account eröffnet, aufgrund der Tatsache, dass wir uns nicht so ganz sicher sind, wie lange man bei Twitter noch sein will, beziehungsweise wie lange Twitter noch hält. Da hat der Sebi einen Account eröffnet. Kannst du einmal kurz sagen, wie wir da zu finden sind?
Auch da sind wir unter @BayPod04 zu finden, ganz stringent. Auf Discord haben wir uns auch mit in die Bayer 04 Timeline von der DRB Army eingeklinkt. Auch da sind wir zu erreichen. Also wir starten das neue Jahr auch mit ein paar neuen Kommunikationsplattformen, um uns da ein bisschen breiter aufzustellen. Für all das, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit. Wir freuen uns sehr drüber und starten dann jetzt rein in 2023, wie ihr es gewohnt seid, mit den News.
Ja, und die sind leider ein bisschen karg, würde ich behaupten, weil ich glaube, wir haben uns schon erhofft, dass durch diese längere Pause während der WM bezüglich Neuzugängen zum Trainingsstart schon so ein bisschen was passiert sein könnte. Das haben wir ja auch mit Kevin in der letzten Folge besprochen, dass da auf jeden Fall irgendwie nachgelegt werden muss, wenn man tatsächlich diesen Ankündigungen, dass man irgendwie noch in Richtung oberer Tabellenplatzierung schielen möchte, dass da natürlich auch irgendwas passieren muss, was das Personal angeht. Da bleiben bisher eigentlich nur wieder mal die berühmten Völlerschen gefühlten Neuzugänge mit Florian Würz, der jetzt wieder fit ist. Aber an Neuzugängen ist da ansonsten noch nichts passiert, eher auf der Abgangsseite.
Genau. Der erste ist keine Überraschung, hat sich ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange angekündigt, dass es, der Kicker hat, glaube ich, getitelt, ein Millionenmissverständnis war. Paulinho wird bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit, der Vertrag endet ja bekanntlich im Sommer, ausgeliehen an Atlético Mineiro, also darf zurück nach Brasilien, wo er ja dem Vernehmen nach auch im Sommer schon unbedingt hin wollte, ohne dass dafür Geld fließt. Jetzt sagt Simon Rolfes, es sei eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden worden. Die wird ein paar Euro für uns beinhalten, vermute ich, aber mehr wohl nicht. Und damit ist das Millionenmissverständnis aus der Welt und wir müssen uns nicht weiter über Paulinhos politische und sonst wie Aussetzer mokieren. Das ist eigentlich das Schönste, dass wir da jetzt einen Haken hintermachen können. Weiterer Südamerikaner, der noch zum Winterabgang werden könnte, ist Charles Arangis. Da steht ja schon länger auch zur Diskussion, ob er uns wieder Richtung Südamerika verlassen wird, beziehungsweise eigentlich nicht ob, sondern eher ist ja die Frage wann, weil dass er mit seiner Familie nach Südamerika zurückgehen möchte, ist ja klar. Die Frage ist nur, wann er das tut. Es gibt immer mal wieder Gerüchte um den sofortigen Abschied. International Porto Alegre ist da mit im Rennen, wie man liest. Aber ob er da jetzt im Winter hingeht oder seinen Vertrag hier bis Sommer noch erfüllt und dann zurück nach Südamerika geht, müssen wir einfach abwarten. Da gibt es noch nichts Neues.
Ja, genau. Das sind ja auch beides Personalien, die wir schon in der letzten Folge, also vor mehr als einem Monat, angesprochen haben, dass die irgendwie auf der Agenda stehen könnten. Das mit Paulinho war ja eigentlich etwas, was man vorhersehen konnte, dass das jetzt nichts mehr wird und wo es echt eigentlich auch schon schade ist, dass es nicht letzten Sommer geklappt hat, weil das schon auch viel Unruhe reingebracht hat. Bei Arangis haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir uns da gar nicht ganz sicher sind, ob der in der Rückrunde noch da ist, auch weil die sportliche Relevanz, die er für uns so lange hatte, im Moment halt nicht mehr gegeben ist. Man wird sehen, von denjenigen, die man unbedingt aber noch abgeben wollte letzten Sommer, und da hat man jetzt noch nicht so viel gehört. Also ich glaube vor allen Dingen, was so einen Wechsel auf der Linksverteidigerposition gibt, da stand ja Mitchell Bakker schon zur Disposition. Man hatte auch beim Testspiel gegen Zürich, dadurch, dass er da einfach der einzige Spieler war, der sich zwar aufwärmte, aber gar nicht zum Einsatz kam, vielleicht auch im Hinterkopf, dass da eventuell sich einen Wechsel anbahnen könnte, ist bisher nichts zu vernehmen gewesen. Genauso wenig, wie es um einen möglichen Zugang. Wir haben ja auch über Robin Gosens in der letzten Folge nochmal gesprochen, der im Sommer auch Objekt der Begierde war. Da ist auch noch nichts zu hören gewesen. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt, ob da sich im Laufe des Januars noch was tut. Im Moment klingt es eher sehr passiv, was man aus Kreisen des Vereins hört dahingehend.
Ja, werden wir auch gleich im Ausblick auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, was das jetzt für die weitere Saison bedeutet, wenn da wirklich nichts mehr passieren sollte oder was wir erwarten, was eigentlich noch passieren müsste. Ich glaube, das kann man aus unseren letzten Folgen und speziell ja der letzten auch ein bisschen raushören. Worüber wir noch in diesem News-Bereich sprechen müssen, ist ein weiterer Abgang. Wie gesagt, Zugänge haben wir ja noch keine. Roy Stöhr, Torwart aus unserer A-Jugend, wurde heute Morgen, also wir nehmen am Mittwoch auf, verkündet, dass er fest zu PSV Eindhoven wechselt. 17 Jahre alt und von diesen 17 Jahren hat er jetzt knapp anderthalb in Leverkusen verbracht. Also wurde im Juli 21 verpflichtet. Oder zum 1. Juli 21 und jetzt ist mit dem heutigen Tag seine Zeit in Leverkusen schon wieder vorbei. Ja, ich denke, man kann sagen, bevor sie so richtig angefangen hat, dann wurde als niederländischer U18-Nationalkeeper schon als vielversprechendes Talent geholt, wird jetzt offensichtlich Lukas Radetzky nicht beerben.
Ja, das war auch etwas, was bei unserer kurzen Frage bei Twitter zurückkam von Felix Mentrup, der auch fragt, warum Roy Stöhr so früh gegangen ist. Man muss jetzt natürlich sagen, dass wir beide keine besonderen Experten sind, was die Spiele unserer A-Jugend angeht. Wir haben natürlich schon so ein bisschen im Auge, wer so da hin und her wechselt, haben wir ja auch teilweise hier im Podcast schon mal erwähnt. Da möchte ich dann vielleicht einfach mal auf unseren letzten Gast zurückgreifen, der sich da heute bei Twitter auch schon zugeäußert hat und eine Sache angestoßen hat, die wir ja auch im Podcast hier schon besprochen haben, die mit der Vertragsverlängerung von Lukas Radetzky zusammenhängt. Willst du da vielleicht einfach mal kurz auf Kevin eingehen?
Genau, also im Prinzip, ja, er hat das letzte Folge bei uns ja auch schon ein bisschen angedeutet. Vom Typ her kann man gegen Lukas Radetzky absolut nichts sagen, ist ein super Typ, super nahbar, geht als Kapitän voran, auch absolut nicht medienscheu und ja, ist einfach ein cooler Typ, aber er ist halt mit 33 schon recht alt und das schreibt Kevin so, zu oft ein Unsicherheitsfaktor. Und dann ist halt der entscheidende Punkt an der Stelle, warum wir da jetzt bei Roy Stöhr drüber sprechen: Was gibt man jungen Torhütern, die zu Bayern 04 kommen, für ein Gefühl, wenn man den Platzhirsch, den Kapitän der ersten Mannschaft mit 33 Jahren eine Vertragsverlängerung gibt und damit quasi ja die Perspektive als 17-Jähriger oder ja, keine Ahnung, mit U20 jetzt in den nächsten Jahren die Chance zu haben, in der ersten Mannschaft zu spielen. Und die ist halt, also von außen betrachtet, ohne da jetzt Insights zu haben, quasi nicht existent. Also wenn man sich das von außen anguckt, hat man das Gefühl, jo, da ist keine Chance. Und dann kann man natürlich nachvollziehen, dass jemand wie Roy Stöhr dann hier anderthalb Jahre Erfahrung gesammelt hat, A-Jugend gespielt hat, zurück in die Niederlande geht, zu einem Spitzenclub da, kam von Ajax, geht jetzt zu PSV und da seine Chance suchen wird und mutmaßlich eher eine Chance kriegt, sich auf Erstliga Seniorenfußball-Level zu beweisen, als das bei uns der Fall sein könnte.
Ja, und hinzu kommt ja, glaube ich, auch nochmal so ganz generell die Perspektive unserer A-Jugend. Ich glaube, da muss man demnächst schon irgendwie die Frage stellen, ob diese Abmeldung der zweiten Profimannschaft, also der Amateure, ja gut, das widerspricht sich natürlich Profimannschaft und Amateure, aber grundsätzlich ist da ja schon ziemlich viel Geld reingeflossen, was jetzt auch der Grund war dafür, dass man die dann vom Spielbetrieb abgemeldet hat und sozusagen keine zweite Mannschaft mehr ins Rennen schickt, ob das wirklich ein schlauer Schachzug war, weil wir erleben schon, dass in der letzten Zeit sehr wenige Spieler zumindest gefühlt in unseren Profikader kommen und dort eben auch eine Rolle spielen. Also wir haben ja schon Spieler immer mit dabei, die auch dann Teil der Profimannschaften sind. Wir haben natürlich mit Kai Havertz einen absolutes Paradebeispiel für geniale Jugendarbeit. So ein Eigengewächs, davon träumen natürlich andere Mannschaften und Vereine. Aber jetzt im Moment haben wir natürlich auch Florian Würz, aber wenn wir ganz ehrlich sind, der kommt ja nicht aus unserer Jugend, sondern der war dann auf dem Papier eine Zeit lang A-Jugendspieler und hat da auch ein paar Spiele gemacht, aber der wurde für den Profibereich geholt. Und ansonsten ist es relativ wenig. Ich habe auch kürzlich eine Statistik gesehen, dass wir, glaube ich, eine Einsatzminute für Eigengewächse hatten in diesem Jahr. Also da ist dann, wird es natürlich so oder so raus, weil er nicht in dieser Saison, meine ich, ist er so oder so raus. Und das war diese Situation, wo, jetzt bin ich nicht ganz sicher, es war Ayman Asil, glaube ich, der im letzten oder vorletzten Spiel eingewechselt wurde und einmal zum Mittelkreis gelaufen ist, bis das Spiel abgepfiffen wurde. Also das ist halt schon eine Statistik, die mich ein bisschen erschreckt, weil klar hatten wir jetzt eine sehr schwierige Saison und da ist es auch schwieriger, irgendwie mal junge Talente reinzuwerfen. Umgekehrt könnte man sagen, das ist vielleicht genau der Moment, wo man vielleicht mal jemand Unbedarftes reinschmeißen könnte. Das ist dann erstmal dahingestellt, aber es ist schon irgendwie erschreckend, dass da recht wenig nachkommt, gerade weil wir ja in den letzten Jahren so viel Geld auch in die A-Jugend investiert haben und da ziemlich hochgehandelte Talente geholt haben. Das wären dann zwar auch nicht unbedingt Eigengewächse, aber das sind halt Spieler, die irgendwie aus dem Jugendbereich kämen und Reus Dörr wäre halt auch so einer, der wurde jetzt geholt, um sich hier zu etablieren und bevor er überhaupt mal am Profibereich geschnuppert hat, wechselt er jetzt schon wieder, weiß ich nicht, wir sind in den internen Abläufen nicht drin, hat Sebastian eben schon gesagt, aber es wirkt auf jeden Fall von außen so ein bisschen konfus.
Ja, dem kann ich mich nur komplett anschließen. Zwei, die tiefer drinstecken, einmal was zu lesen, einmal was zu hören. Letzte Folge Kreuzverhör über den Tellerrand wurde länger über die U19 gesprochen und ich meine, es war auch die Folge, wo man über das Thema, bräuchten wir nicht eine zweite Mannschaft oder nicht, diskutiert hat. Also hört da gerne mal rein. Die gucken sich auch einfach viel mehr U19-Spiele an und können da ein bisschen mehr zu sagen, wie der Leistungsstand von einzelnen Talenten da ist und wer da eine wie große Rolle spielt. Aber also definitiv wird Reus Dörr nicht hier hingeholt worden sein, um nach anderthalb Jahren den Verein wieder zurück nach Holland zu verlassen. Also das ist dann schon gescheitert an der Stelle. Und zu lesen von Tom Zibatsch, also Zibatsch-Tom, C-I-E-B-A-C, auf Twitter ein längerer Thread, beziehungsweise er hat es in Textform gegossen, ein Blick auf alle U17 und U19 Transfers der letzten 18 Monate bei Bayern 04, hat er vor dem Jahreswechsel Ende November schon rausgehauen, kann man sich auch gut mal durchlesen, einfach mal zusammengefasst, wen wir da alles so geholt haben, was da bis jetzt bei rumgekommen ist und genau das, was Nils eben auch schon mal angesprochen hat, eben das Thema, wie viele Minuten kriegen denn bei uns Jugendspieler. Das wiederum habe ich, glaube ich, aus dem Kreuzverhör auch noch mitgenommen, ist natürlich auch nochmal schwieriger, wenn ständig der Hauptübungsleiter sich ändert. Also wenn da ein Trainer über längere Zeit, bestes Beispiel sicherlich Christian Streich in Freiburg, einfach dabei ist und die Jugendspieler kennt, die auch schon über Jahre kennenlernt, immer mal wieder mit ins Trainingslager nimmt und in der Vorbereitung mitkriegt, wie die sich entwickeln, dann ist da sicherlich einfacher, Vertrauen zu fassen und die auch mal reinzuwerfen, als wenn man wie jetzt Xabi Alonso neu dazukommt und sich dann überlegen muss, wie man hier den Karren aus dem Dreck ziehen kann. Das war ja quasi die Situation. Und da wird man sicherlich nicht als erstes an Jugendspieler denken, sondern erstmal versuchen, mit denen, die da sind, wieder in die Spur zu finden. Alles Faktoren, die es natürlich schwierig machen. Und da muss man sicherlich kritisch auf unseren Jugendbereich und die Arbeit, die da bisher oder zuletzt gemacht wurde und künftig gemacht wird, gucken. Aber dann können wir kurz zu einem positiveren Punkt kommen.
Ja, ich hätte vielleicht noch eine Sache kurz anschließend daran. Es gab ja auch mal eine Zeit, so sag ich mal um die 2010er Jahre herum, wo unsere A-Jugend wirklich sehr erfolgreich war und dann auch da hin und wieder um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat. Das ist ja im Moment auch relativ weit entfernt, sondern man ist da ja in der A-Jugend Bundesliga West auch eher so im, sagen wir mal, oberen Mittelfeld inzwischen beheimatet seit ein paar Jahren. Vielleicht ist auch generell die Jugendarbeit in Deutschland anders geworden. Das ist ja im Moment, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema, nachdem die Nationalmannschaft bei der WM in Katar anscheinend nicht so gut performt hat. Wie gesagt, da sind wir ein bisschen zu weit von entfernt, um das wirklich total detailliert aufschlüsseln zu können. Da fehlt uns dann, glaube ich, einfach ein bisschen die Zeit. Sebi hat euch da an entsprechende Quellen verwiesen, wo man vielleicht nochmal ein bisschen tiefer eintauchen kann. Jetzt, sorry, ich habe dich unterbrochen, darfst du mit positiven Sachen weiterarbeiten.
Nutze ich trotzdem als gute Überleitung, denn eine weitere Sache, mit der wir uns nicht so richtig befasst haben, WM 2022 in Katar, trotzdem soll an dieser Stelle erwähnt werden und gratuliert. Ezequiel Palacios ist Weltmeister mit Argentinien, hatte den Titel geholt und wurde gestern beim Trainingsauftakt in Leverkusen willkommen geheißen, war, wie man es bei Bayern04.de lesen kann, sehr begeistert davon, wie er empfangen wurde als Weltmeister, Medaille mitgebracht, Fotos, Autogramme vom Weltmeister, einziger Weltmeister der Bundesliga, spielt jetzt in Leverkusen, ist ja auch was Schönes.
Ja, auf jeden Fall, also wir haben die WM beide nicht geguckt. Ich habe gehört, das Finale soll ganz ansehnlich gewesen sein. Ist natürlich schade, dass Palacios da wohl nicht gespielt hat. Ich meine, vielleicht hätte er im Elfmeterschießen sich auch als neuer Elfmeterschütze bei uns hervortun können.
Ja, gut. Die Tür hätte weit aufgestanden, zumindest dafür, ja.
Ja, mit Sicherheit. Auf jeden Fall irgendwie schon schön. Xabi Alonso hat das ja im Vorfeld, glaube ich, auch gesagt, dass er natürlich jetzt auf Argentinien hofft, weil er für seine Spieler natürlich ist und so einen Weltmeistertitel oder so ein Spiel miterlebt zu haben, ob jetzt von der Bank oder auf dem Feld, das kann halt schon nochmal irgendwie, was das Selbstvertrauen angeht, nochmal was ganz Neues freisetzen. Und vielleicht ist das ja sozusagen der Ansatz dafür, dass Palacios, wo man ja ehrlich sein muss, bisher war er noch nicht da, seinen Durchbruch bei uns wirklich feiert und das, was er schon angedeutet hat, irgendwie mal konstanter auf den Platz kriegt und sich vielleicht mal festbeißt in unserer Startelf.
Genau, kann man nur darauf hoffen, habe ich glaube ich auch schon in der einen oder anderen Folge ja mal durchklingen lassen, dass man sich das wünscht und dass das Potenzial ja allein schon dadurch erkennbar ist, dass er für Argentinien immer wieder nominiert wird und auch jetzt bei der WM im Weltmeisterkader war, dass ja, schafft sicherlich nicht jeder und da ist Potenzial da. Hoffen wir, dass er genau jetzt mit Rückenwind aus der WM wiederkommt und den in der Rückrunde bei uns nutzen kann. Vielleicht im zentralen Mittelfeld an der Seite von Florian Wirtz, weil der hat in den vergangenen Testspielen am Jahresende sein Comeback gefeiert. Erst in Glasgow eingewechselt worden und dann gegen den FC Zürich stand er in der Startelf. Ja, er ist wieder da und das wird unserem Spiel hoffentlich eine ganze Menge bringen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, die wichtigste News des ganzen Winters, dass da bisher keine Komplikationen aufgetreten sind, dass man dabei ist, ihn langsam heranzuführen. Gegen Glasgow war er nicht in der Startelf, gegen Zürich war er dann in der Startelf, durfte aber nur die erste Halbzeit spielen. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dass man ihm halt irgendwie nicht zu viel auflastet. Man muss jetzt natürlich gucken, es passiert bei uns ja auch automatisch, dass man sehr, sehr viele Hoffnungen damit verbindet, dass man die vielleicht auch nur so dezent einsetzt. Ich bin mal gespannt, wie Xabi Alonso das so zu den ersten Pflichtspielen hin moderiert. Aber man hört überall auf jeden Fall raus, dass das natürlich nochmal eine ganz andere Qualität mit reinbringt, wenn man so einen Unterschiedsspieler wie Florian Wirtz irgendwie noch in der Hinterhand hat. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Absolut. Dann noch eine, also das war jetzt die positive Verletzungsmeldung, ihr kennt das ja aus unserem Newsbereich, immer auch ein bisschen Verletzung mit drin, Florian Wirtz ist zurück. Bei Patrick Schick hoffen wir noch, dass er zum Rückrunden, also zum Start ins Fußballjahr 2023, muss man ja sagen, wieder fit ist, weil Hintergrund seiner sehr schwachen Hinserie war auf jeden Fall auch, dass er offensichtlich nicht ganz fit war, denn er wurde ja im Sommer operiert. Wurde jetzt zwar nicht nochmal operiert, hat aber weiter Adduktorenprobleme, bei denen man hofft, dass die dann bis Mitte Januar ausgestanden sein werden. Gestern beim Trainingsstart war er nicht mit dabei, hat individuell trainiert. Man muss einfach hoffen, dass er da rauskommt und es erklärt vielleicht auch ein bisschen seinen schwachen Start in diese Saison.
Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir den irgendwie komplett fit dabei haben. Ich glaube, wir sind da schon direkt eigentlich beim Ausblick jetzt auf die Saison, was jetzt man vielleicht nochmal zu dem, was wir letzte Woche schon gesagt haben, was man da sich vielleicht nochmal angucken muss, wenn es jetzt wieder losgeht. Ich glaube, Fitness ist da ganz wichtig, gerade wenn man irgendwie das Selbstvertrauen jetzt von den letzten Spielen sowieso nicht hat, sollte er wenigstens Vertrauen in seinen Körper haben. Wäre natürlich trotzdem total ärgerlich, wenn er weiterhin angeschlagen ist und eben diese Option da vorne nicht zur Verfügung steht, weil auch wenn er natürlich jetzt nicht gut gespielt hat, er bringt da natürlich schon nochmal eine ganz andere Klasse in unser Spiel als andere, selbst wenn er dann vorm Tor eben seine Chancen nicht nutzt, sondern auch einfach was das Spielerische und das Körperliche angeht, ist er halt eine ganz andere Option als Asmun und Logic.
Ja, es kam dann natürlich hinzu in 2022, dass Sadar Asmun dann ja auch bis zur WM verletzt war, von daher war da in Sachen Alternativen nicht so wahnsinnig viel da. Ja, mit dem Thema Alternativen sind wir ja dann eigentlich auch direkt in unserem Ausblick, denn wir haben es in den News am Anfang schon mal kurz gesagt, es sieht nicht wirklich danach aus, dass sich Transfers anbahnen, also was das Thema Zugänge angeht, und da müssen wir natürlich jetzt mal auf den Rest der Saison blicken, inwieweit das ein Problem darstellt, dass es eben noch nicht danach aussieht, dass wir externe Verstärkungen kriegen.
Ja gut, das ist ja eigentlich eine Frage, die sich selbst beantwortet, dass das ein Problem darstellt. Das sehen wir alle so, weil die Hinrunde war nicht gut und das lag auch an dem Personal auf dem Platz. Ob das jetzt komplett außer Form war oder einfach den Ansprüchen nicht genügt, das sei mal dahingestellt. Das kann ja auch immer mal schwanken. Man denkt, das ist eine Formschwäche und man merkt dann aber irgendwann, der Spieler reicht einfach nicht. Ich würde ganz, ganz klar die Linksverteidigerposition in den Fokus nehmen, weil da ja erstens sowieso im Raum steht, dass Mitchell Bakker irgendwie weg wollte, wir ihn loswerden wollten. Das ist ja irgendwie, schwankte so hin und her, ist erst vorletzten Sommer gekommen. Dann nach der Hinrunde gab es ja schon dieses Newcastle-Gerücht, dass er gerne weg wollte, dann ist er aber noch geblieben, hat, finde ich, eine ganz vernünftige erste Saison gespielt, auch wenn die Hinrunde, glaube ich, was stärker war als die Rückrunde. Und seit dem Sommer lassen die Leistungen aber wirklich auch zu wünschen übrig. Dann kam hinzu, dass im Sommer ja offensichtlich wir dann plötzlich gewillt waren, ihn abzugeben. Und ja, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, so, klar, er ist, glaube ich, schon ein guter Fußballer. Er ist auch definitiv der bessere Fußballer als Zinkgraven. Das heißt, das wird der Grund sein, warum er die ganze Zeit spielt. Aber wenn wir bei Zinkgraven sind, sind wir ja schon beim zweiten Problem. Er hat halt eigentlich keine wirkliche Konkurrenz auf der Position. Wir haben Piero Hinkapié, der das theoretisch spielen kann, aber auch in der Innenverteidigung halt einer, der, wenn nicht der beste Spieler ist, den wir haben, so zumindest in seiner letzten Form. Und da braucht es zumindest irgendeine Alternative, dass man wirklich einen Konkurrenzkampf da entfacht. Und da auf dieser Position hört man eigentlich noch gar nichts, außer dass Piero Hinkapié ja ein Objekt der Begierde in der Premier League sein soll. Und das wäre natürlich der absolute Super-GAU, wenn an dem gebaggert wird, auch wenn Bayern 04 natürlich schon klar gesagt hat, dass der noch bleiben soll.
Ja, da hoffe ich auch einfach nur, dass irgendwie möglichst lange noch unterm Teppich bleibt, wie stark der eigentlich für sein ja sehr junges Alter schon ist und da uns vielleicht ein bisschen weiterhilft, dass unsere bisherige Saison so schwach war, dass da vielleicht nicht so wahnsinnig stark drauf geguckt wurde, aber ja klar, also Abgänge Hinkapié oder auch Jeremy Frimpong wären für unsere Defensive und gerade die Außenbahnen halt schon der absolute Worst Case, wo man gerade ja wirklich nicht erkennt, wie Verbesserungen besonders auf der linken Seite aussehen sollen und wo die herkommen. Da hoffe ich einfach mal drauf, dass uns da eine große Überraschung diesen Januar noch ereilt, wer da geholt wird. Irgendwas Tauschgeschäftmäßiges will man sich irgendwie eigentlich gar nicht erhoffen, weil sowas passiert da doch sehr, sehr selten und kann ich mir dann eigentlich auch nicht vorstellen. So wie das zuletzt gelaufen ist, gerade was auch die Verhandlungen rund um Robin Gosens angeht, was da so rausgedrungen ist, klingt das alles nicht so, als könnte man sich da auf irgendwas verlassen, dass da noch was kommen könnte. Was ich gerade noch gelesen habe, was aber kommen könnte, ist ein Arangis-Transfer im einstelligen Millionenbereich. Darüber berichtet die Sportbild zumindest heute, dass die Verantwortlichen der Werkself Arangis für eine, Zitat, geringe einstellige Millionensumme ziehen lassen würden. Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir da auch noch eine defensive Alternative im Mittelfeld, weil dann haben wir da eigentlich aus meiner Sicht nur noch Robert Andrich. Und wenn der sich dann verletzen würde, oder also selbst wenn wir einfach mal ganz positiv davon ausgehen, wir kommen in der Europa League noch ein bisschen weiter, dann sind es auch einfach eine ganze Menge Spiele bis Saisonende, wo dann immer Robert Andrich die einzige Option als zentral defensiver Mittelfeldspieler dastehen würde.
Ja gut, Ezequiel Palacios haben wir eben angesprochen, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt als offensiven zentralen Mittelfeldspieler einschätzen, der könnte die Position meines Erachtens auch ausfüllen, aber ich glaube, das hat Simon Rolfes irgendwann auch schon mal anklingen lassen, dass auf der 6 sich was tun könnte, wenn jemand geht, und das fände ich tatsächlich sehr spannend, weil man dort eben auch unser Portfolio an Spielern irgendwie nochmal insofern bereichern könnte, dass man eben wirklich da defensiv nochmal einen anderen Spieler reinbringt oder vielleicht auch so einen Spielertypen wie Arangis, der zweikampfstark ist, jetzt nicht unbedingt dadurch, dass er irgendwie so körperlich ein ganz anderer Spieler als Robert Andrich, dass er da irgendwie so total viel Masse oder so mitbringt, sondern auch eher eben durch gezielte Tacklings, durch gute, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, also durch gutes Platzieren im Raum.
Stellungsspiel.
Gutes Stellungsspiel, ja, so einfach wäre der Begriff gewesen. Ich glaube, ich habe da was viel komplizierteres, dem modernen Fußball entsprechendes gesucht, aber ist auch egal, dass man so einen Spieler da vielleicht nochmal holt. Aber gehört hat man bisher halt echt noch relativ wenig. Aber ich hätte jetzt auch, ohne dass du diese News erwähnt hättest, die ich noch nicht mitbekommen habe, jetzt gerade während der Aufnahme, hätte auch gesagt, dass das auch eine Position wäre, wo sich nochmal was tun könnte. Auf dem Flügel gehe ich nicht davon aus, weil Karim Bellarabi jetzt erstmal wieder fit ist, was ich mir absolut wünsche, dass das noch länger so bleibt und er meines Erachtens auch der einzige Spieler von denen mit auslaufendem Vertrag ist, wo ich mir total wünschen würde, dass er vielleicht ein bisschen leistungsbezogen zumindest ein Jahr nochmal eine Verlängerung kriegt. Fand da auch total stark, was er selbst für Aussagen getätigt hat, dass er, und hoffe natürlich, dass die auch der Wahrheit entsprechen, dass er in Deutschland bleiben würde, wenn er bei Leverkusen verlängern kann und sonst vielleicht nochmal ein Auslandsabenteuer hätte. Ich fände es super, den zu behalten, weil er halt wirklich der Einzige ist, der wirklich schon ewig im Verein ist und eine Identifikation mit unserem Verein hat. Das wäre schon schön, wenn man den noch ein bisschen länger behält. Dadurch, dass Callum Hudson-Odoi jetzt auch bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass auf dem Flügel sich noch was tut, wenn man dann bedenkt, dass Loschek da ja theoretisch auch spielen kann, dass Diaby noch einer der Lichtblicke war in der Hinrunde und auch bleiben wird. Glaube ich nicht, dass sich da noch was tun würde, auch wenn das unserem Spiel natürlich nicht schlecht täte, wenn man da noch einen hat, der wirklich auch den Unterschied ausmachen kann. Aber mit Adli, Bellarabi, Hudson-Odoi hat man da sowieso drei Alternativen, dann kommt vielleicht noch Loschek hinzu, und in der Zentrale ist jetzt auch ein Platz weniger, wenn Würz da vielleicht demnächst spielt. Da glaube ich nicht, dass sich da noch was tun wird.
Genau, den Callum Hudson-Odoi-Verbleib hätte ich an der Stelle jetzt auch noch angeführt. Da hat Chelsea die Option, ihn im Winter zurückzuholen, verstreichen lassen. Das heißt, er bleibt bis zum Sommer bei uns. Damit bin ich da komplett einer Meinung mit dir. Auf dem Flügel haben wir da jetzt die Probleme, die wir über lange Zeit im zweiten Halbjahr des letzten Jahres hatten, erstmal nicht mehr, solange alle fit sind. Größtes Fragezeichen dabei ist Karim Bellarabi. Bei Amin Adli wünsche ich mir ehrlich gesagt auch sehr, dass er jetzt mal verletzungsfrei bleibt, weil ansonsten würde ich da auch schon auf eine gewisse Verletzungsanfälligkeit pochen, weil seit er zu uns gekommen ist, war das ja jetzt auch leider nicht sein erster Ausfall. Hoffen wir für ihn und für uns, dass der fit durch den Rest der Saison geht. Und dann hast du auch das gerade schon kurz angesprochen. Da sind wir bei der zweiten Frage, die uns erreicht hat von Marcel als Zockerkerl 975 auf Twitter unterwegs. Welches System werden wir in der Rückrunde jetzt mit Wirtz sehen? Zurück zum altbekannten 4-2-3-1, Experiment im 3-4-3 als rechter oder linker Halbraumspieler oder Wirtz als Stürmer? Da darfst du direkt mal loslegen, was dir da vorschweben würde.
Also mir würde vor allen Dingen vorschweben, dass man sich nicht komplett festlegt, weil das würde ich schon ganz stark davon abhängig machen, wie wir aus der Winterpause kommen. Dass wir jetzt eben diese defensive Variante unter Xabi Alonso gespielt haben, war ja auch nur folgerichtig dadurch, dass wir einfach überhaupt keine defensive Stabilität haben. In der letzten Folge mit Kevin haben wir auch darüber gesprochen, dass man eben jetzt nicht sagen sollte, gut, das ist jetzt 2 Monate her, jetzt starten wir wieder mit unseren ganz gewöhnlichen Sprüchen in die Rückrunde ist es ja noch nicht, aber in die zweite Jahreshälfte, und das könnte halt auch komplett nach hinten losgehen, weil die drei Spiele, die uns jetzt so ein bisschen in sichere Fahrwasser gebracht haben, die waren teilweise auch überhaupt nicht gut. Das haben wir auch in der letzten Folge gesagt. Und man sollte jetzt schon erstmal gucken, dass man vielleicht einen souveränen Start in die Rückserie hinkriegt, um eben nicht wieder direkt da unten reinzurutschen. Das heißt, ich würde jetzt schon dafür plädieren, das noch ein bisschen offen zu halten. Ich würde aber auch ausschließen, dass Florian Wirtz auf so einer Halbposition spielt, wenn er denn wirklich wieder hundertprozentig spielt. Das könnte ich mir zwar auch vorstellen, dass wir zum Start der Rückrunde ihn vielleicht erstmal von der Bank sehen, um da eben auch nicht die Erwartung auf ihn in dem Alter schon viel zu hoch aufzuladen. Aber wenn er spielt, dann glaube ich schon, dass er da der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld sein wird und kann mir nicht vorstellen, dass wir das mit zwei Spielern auf den Halbpositionen lösen würden.
Zumal ich sagen muss, dass mir Moussa Diaby auf dem Flügel deutlich, deutlich besser gefällt, als wenn er auf so einer Halbposition oder hängende Spitze oder sowas agiert. Das hat mir bisher nicht so überragend gefallen. Da finde ich ihn als wirklichen Flügelstürmer viel, viel stärker und gefährlicher. Und da kann er halt auch einfach sein überragendes Tempo viel mehr ausnutzen, während Florian Wirtz ja seine Stärken definitiv in den Halbräumen und auf dieser zentralen Position hat, von der aus er dann alle inklusive Moussa Diaby halt auch einfach überragend einsetzen kann, und da glaube ich einfach seine Fähigkeiten wiederum verschenkt sind, je weiter er nach außen rückt. Und ja, ich glaube, die zentrale Stürmerposition, da sehe ich ihn so als falsche Neun irgendwie, wie Kai Havertz das jetzt in England spielt, eher gar nicht, weil ich glaube, da fehlt dann einfach körperlich doch eine ganze Menge, um sich da gegen klassische Innenverteidiger aufzureiben. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall auch am liebsten zentral offensiv hinter einer Spitze oder auch zwei sehen. Was mir gerade noch so als Idee kam, da wüsste ich dann ehrlich gesagt nicht, wo der Platz für Moussa Diaby sein soll. Aber Florian Wirtz und Adam Lojek könnte ich mir dann auch als zwei Halbraumspieler hinter einer Spitze vorstellen. Das würde dann aber eher für eine Dreierkette und Frimpong, ja, und dann na, Mitchell Bakker eigentlich nicht, aber Moussa Diaby als Schienenspieler auf links ist vielleicht auch ein bisschen arg offensiv nach unseren defensiven Schwächen, die wir ja schon zur Genüge diskutieren mussten und vor allem ansehen mussten. Deswegen ist das, glaube ich, auch eher keine Option. Die Frage nach dem Gesamtsystem von Marcel ist da super schwierig. Ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass Xabi Alonso erstmal bei der Dreierkette bleiben will, einfach weil wir da auch echt eine gute Auswahl haben an zentralen Innenverteidigern, finde ich. Mit Tah, Tapsoba, Hinkapier und dann noch Kossounou, drei aus den vier, finde ich, ist immer eine super Innenverteidigerkette.
Auf dem Papier.
Auf dem Papier, absolut. Längst nicht alle davon immer in Topform unterwegs, das ist definitiv auch wahr. Aber dann halt einfach auch mit mehr offensiven Freiheiten für Jeremy Frimpong macht das schon Spaß und ist schon gut. Ich muss an der Stelle jetzt einfach die ganze Zeit irgendwie links dann ausblenden, weil da habe ich noch nicht so eine richtige Lösung. Da würde sich dann natürlich mit Florian Wirtz, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass er nicht direkt als Stammspieler jedes Spiel, gerade wo es jetzt mit einer englischen Woche losgehen wird, zurückkommen wird, muss man, glaube ich, das 4-2-3-1 als Option sehen, weil das, glaube ich, einfach das System ist, wo ich Florian Wirtz da in der Mitte auf einer Position sehe, von der wir einfach wissen, dass er da überragend agieren kann. Aber würde ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen wollen, weil, wie gesagt, Dreierkette hat gut funktioniert und wir wissen nicht, wie viel sollte man Florian Wirtz jetzt direkt zutrauen und wie viel ja defensive Stabilität geht dabei vielleicht auch wieder flöten, weil man das dann nicht so ausbalanciert hinkriegt wie mit der Dreierkette plus Außenverteidiger, also defensiv dann ja eine Fünferkette.
Ja, ich glaube, wenn diese Formation, die du da vorhin reingebracht hast mit Lojek und Wirtz im Halbfeld, das können wir uns aus dem Kopf streichen. Das ist so eine FIFA-Formation, würde ich jetzt mal behaupten, wo du dann irgendwie so ein bisschen Arcade-Gaming zockst, wo das dann schön ist, viele Offensivspieler auf dem Platz zu haben. Aber das wird nach den Leistungen, die wir bisher hatten, nicht funktionieren. Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass man wirklich mit Lojek oder Asmun in der Spitze spielt, weil Schick noch nicht ganz fit ist. Und dass dann vielleicht, je nachdem, ob man gegen den Ball spielt oder wie die gegnerische Abwehr steht, dass man dann eher sowas hat, dass sich eben beide vielleicht mal dass sich mal der eine mal der andere zurückfallen lässt, aber auch wie du siehst, so dass Florian Wirtz Qualitäten halt wirklich nur, wenn er wirklich klar die Zentrale hat und nicht irgendwie so auf eine Seite so ein bisschen abgeschoben wird, dass nur diese Freiheiten ihn wirklich vollends zur Geltung bringen lassen und dass der Rest unserer Mannschaft einfach nicht stabil genug ist, um einen zusätzlichen Offensivspieler zu bringen, der dann vielleicht im Halbraum starten könnte und unsere Schnelligkeit über die Flügel, die sollten wir in dem Zusammenhang auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich fände es gut, wenn wir die Dreierkette weiterhin als Alternative behalten. Ich glaube, da muss man sich vor allen Dingen jetzt auch einfach nochmal die nächsten Testspiele angucken, wie da gespielt wird, welche Formationen Xabi Alonso dort austesten wird. Ich gucke gerade einmal noch mal ganz schnell nach. Gegen Zürich, ich habe es gar nicht so ganz im Kopf, wie wir da gespielt haben. Also beim Kicker steht da jetzt ein 3-4-3 drin. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir so eben eher nicht gespielt haben. Da muss man jetzt allerdings auch sagen, da haben halt auch Spieler mitgespielt, die jetzt für den Rückrundenstart eher keine Rolle spielen. Da ging es, glaube ich, in vielen Positionen auch einfach darum, Spielpraxis zu sammeln. Die Dreierkette war meines Erachtens aber auf jeden Fall da. Und ich glaube, die sollten wir auf jeden Fall nicht aus dem Fokus verlieren, wenn wir gucken wollen, dass wir erstmal sicher uns nicht wieder in den in den ganz tiefen Abstiegssumpf mit reinziehen lassen wollen. Und das könnte vermessen sein, da gerade wenn man jetzt darauf achtet, gegen wen wir erstmal spielen, einfach das Heil in der Flucht nach vorne zu suchen und eben zu sagen, ja, wir setzen jetzt alles auf die Karte Florian Wirtz, weil das sollten wir, haben wir eben auch schon gesagt, in keinem Fall tun.
Ja, genau. Also in der Bayern 04 App steht es auch mit einer Dreierkette hinten, wo Madi Mona Mai gestartet hat und dann später Odilon Kosunou für reinkam und davor waren dann Zinkgraven und Isaiah Okafor als Außenbahnspieler. Also es sieht dann auf dem Papier schon nach einem 3-4-3 aus, würde diesem Spiel aber, wie du es auch schon gesagt hast, nicht die ganz, ganz große Bedeutung beimessen. Das sind dann jetzt die nächsten Testspiele, auf die wir dann gleich nochmal kurz blicken. Sicher schon ein bisschen aussagekräftiger mit Blick auf den Restart der Bundesliga-Saison. Und für den wollen wir jetzt abschließend in unserem Ausblick nochmal drauf gucken, wer denn besonders im Fokus steht für die Spiele, die da noch kommen. Einer, der mir jetzt gerade durch das Gedankenexperiment eben auf jeden Fall gekommen ist, ist auf jeden Fall schon mal Moussa Diaby, weil ich sehe kein System, wo er nicht drin spielt, weil er auch trotz großer Formschwächen einfach ein Unterschiedsspieler für uns ist. Und ich da mir mehr erwarte. Und der zweite in der Offensive ist Patrick Schick, bei dem es super drauf ankommt. Was ist da jetzt mit diesen Adduktorenproblemen? Wie schlimm sind die? Und kann er dann wirklich befreit aufspielen? Weil dann, glaube ich, wäre er auch wieder unterstützt von Florian Wirtz. Hoffentlich wieder so ein Riesenfaktor für unser Spiel, wie er vor dem letzten halben Jahr war.
Ja, ich würde, was das angeht, haben wir natürlich auch ein paar Spieler jetzt gerade schon erwähnt. Mitchell Backe haben wir schon gesagt, dass der sich auf jeden Fall, wenn er bleibt, meilenweit steigern muss im Vergleich zu dem, was er in der Hinrunde gespielt hat, weil er wirklich auch ein absoluter Schwachpunkt war und gerade was so Körpersprache auf dem Platz angeht, auch wirklich Probleme hatte. Diaby und Frimpong sind natürlich Spieler, die ihre Form in der Hinrunde auf jeden Fall bei Diaby würde ich sagen, gegen Ende gefunden hat. Bei Frimpong, der war natürlich schon der herausragende Spieler unserer Hinserie. Da fehlt natürlich die Kombi auf der anderen Seite. Und da würde ich dann ganz eindeutig eben auch die Flügelspieler mit ins Boot holen. So ein Kelm, Hudson-Odoi, da hat man sich viel, viel mehr versprochen als das, was in der Hinrunde der Fall war. Das war natürlich auch wieder so ein typischer Transfer, der viel, viel zu spät kam, wo man dann die Integration so mit Trainingslager und so, die war halt wieder komplett vorbei. Wenn jetzt jemand noch kommt im Januar, fürchte ich, wird es auch in die Richtung wieder gehen. Das ist für mich sowieso ein absolutes No-Go und das ist ein Riesenproblem bei der Art und Weise, wie der Transfermarkt funktioniert, dass eben diese Wechsel immer dann am Ende, wenn die Vereine dann noch wen von der Gehaltsliste kommen würden, dass sich da dann erst was bewegt. Es ist ganz logisch, dass Leverkusen da auch mitmacht, weil wir eben jetzt nicht die 1A-Adresse sind für die meisten Spieler. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist halt dann, was Integration und vielleicht die Vorbereitung angeht, schon ein großes Problem. Und jetzt hat Callum Hudson-Odoi, um wieder auf ihn zurückzukommen, die das erste Mal mitgemacht, so richtig. Also das und auch das letzte Mal vermutlich, dass wir da der schon einer ist, wo ich sagen würde, da muss eigentlich mehr kommen von dem, was man sich versprochen hat. Und das Gleiche gilt dann eben auch für Armin Adli. Bei dem lag es jetzt ja natürlich eher an den Verletzungen, aber der könnte, wenn es bei Hudson-Odoi eben auch nicht so funktioniert, dann doch mehr Chancen kriegen. Und ich glaube, so ein Konterpart zu Adli, zu Diaby würde uns unfassbar gut tun, weil das war ja auch in der Hinrunde ein absolutes Problem, dass wir eben nur einen klaren Flügelspieler hatten, wo wir dieses Tempo ausspielen konnten. Das wäre schon ein Riesengewinn, wenn die andere Seite da auch noch gut funktionieren würde. Und dann kommt natürlich die Defensive hinzu. Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge mehr als genug drüber geredet, dass eben Tapso Bar und Tah auch wirklich viele, viele Spiele mit Schwächen hatten und dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist, um uns halt wirklich wieder zu stabilisieren. Also beziehungsweise, dass sie eben sehr, sehr wechselhaft gespielt haben.
Ja, da finde ich es auch dann tatsächlich schwierig, Einzelne rauszunehmen, weil da muss einfach die defensive Kompaktheit von allen getragen werden. Und da ist dann auch wirklich im Prinzip egal, wer von den Innenverteidigern spielt und wie das drumherum und dann auch die Doppel-Sechs oder der Sechser davor aussehen, dass wir hoffen, dass Ezequiel Palacios aus der WM, aus seinem WM-Titel was mitnimmt, haben wir jetzt auch schon erwähnt, wäre dann sicher auch eine Alternative, gerade wenn Charles Arangis geht oder weiter diese Verletzungsprobleme durchschleppt, wie sich das jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat, dass der immer wieder länger ausfällt und dann, ja, also gut, am Ende kann man die Frage beantworten mit, wir haben auf allen Positionen einfach riesige Luft nach oben, weil es bisher noch nicht so viel war.
Und ich würde auch sagen, weil wir da eben ja auch schon drüber gesprochen haben, Xabi Alonso steht im Fokus, weil bisher hat er halt wirklich irgendwie so Notfallreparatur betrieben und jetzt hatte er eine sogar sehr, sehr lange Vorbereitung, ungewöhnlich lang für den Winter und hat halt wirklich jetzt die Chance auch, seine Handschrift erkennen zu lassen, so richtig. Das haben wir in der letzten Folge auch schon mal angesprochen. So richtig gesehen, was Xabi Alonso für einen Fußball spielen will, haben wir, glaube ich, noch nicht. Und da kommt die Systemfrage, die wir eben besprochen haben, sicher mit einher. Ich glaube, darauf nochmal eingehend, wir können schon davon ausgehen, es gibt entweder eine Kombination, die mit so einer Dreierkette funktioniert oder eben das 4-2-3-1, auf eins von den beiden wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Aber gerade so, wie das Spiel unabhängig von der Formation spielerisch aufgezogen wird, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, falls es dann irgendwann mal wieder besser funktioniert bei uns mit dem Fußball. Und das sollte, glaube ich, das sein, was jetzt erstmal wichtig ist, dass man irgendwie wieder so eine Souveränität reinkriegt, vielleicht nicht direkt ins offene Messer läuft und versucht, den echten Bayer-Fußball, sage ich jetzt mal, wieder auf den Rasen zu bringen. Aber ich glaube, was wir von Xabi Alonso sehen, das ist etwas, worauf ich sehr, sehr gespannt bin in der Rückrunde.
Ja, und das ist natürlich auch echt ein Riesenvorteil, den diese lange WM-Pause uns jetzt gebracht hat. Er hatte jetzt mit dem ganz, ganz großen Teil dieser Mannschaft echt viel Zeit und die hatten nochmal Zeit, sich zu erholen und den Kopf frei zu kriegen, um dann jetzt einfach ja in diesem Monat zu sehen, wo die Reise wirklich hingehen soll.
Und das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil daran, dass die Spiele alle so schlecht waren und nicht für die WM nominiert wurden. Das muss man an der Stelle dann auch einmal sagen, dass sie da erstens einen Denkzettel bekommen haben und zweitens wir dadurch halt eben nicht nur die Reservisten zur Verfügung hatten, was ja häufig in bei so Großturnieren der Fall war. Und das ist auf jeden Fall auch was jedem nochmal zeigen sollte, wie schlecht eigentlich diese Hinrunde war. Weil es war auch nicht so, dass irgendwie bei uns das mannschaftlich nicht geklappt hat, sondern dass wirklich auch individuell da viele total hinter dem zurückgeblieben sind, was sie eigentlich können. Weil wir hatten auch schon Jahre, wo wir dann in der Rückrunde total abgestürzt sind und trotzdem irgendwie 12 WM-Fahrer. Das ist jetzt hier eben nicht der Fall gewesen und das sollte allen schon auch nochmal ganz klar aufzeigen, dass es eben nicht nur am Trainer oder sonst was lag, sondern dass es vor allen Dingen auch die individuellen Leistungen der Spieler waren.
Yes, auf die individuellen Leistungen würde ich dann erst bei den Pflichtspielen wieder gucken. Vielleicht bringen uns die Testspiele aber schon ein bisschen Aufschluss zu Xabi Alonso und was er sich so vorstellt und in den letzten Wochen mit dem Team trainiert hat, wo es hingehen soll, spielerisch und auch von der, und das macht die Systemfrage von Marcel einfach noch ein bisschen spannender. Wir wissen nicht, vielleicht überrascht uns Xabi Alonso auch mit was komplett anderem, als er bisher in diesem Feuerwehrmann-Modus, in den er da reingekommen ist, hat spielen lassen. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es sich, wie Nils gesagt hat, auf eine von diesen Optionen oder vielleicht auch mal die, je nach Gegner, halte ich auch für möglich, konzentrieren wird. Wo wir das zum ersten Mal zu sehen kriegen, ist am kommenden Samstag, 15 Uhr, Heimspiel im Ulrich-Haberland-Stadion, 7.1. gegen den FC Venedig. Das ist für alle, die dahin wollen oder noch überlegen, ob sie hingehen, auch ein großes Wiedersehen mit Danger. Joel Poyanpalo spielt ja mittlerweile beim FC Venedig. Und das ist das erste von zwei Testspielen, die wir noch haben. Das zweite ist am Sonntag, 15.1., 13 Uhr in der Bayer Arena gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen. Vorbereitung jetzt in Leverkusen ohne Trainingslager, dafür mit diesen zwei Testspielen in Leverkusen. Und da wird sich, glaube ich, schon ein bisschen mehr zeigen, mit wem Xabi Alonso in welchen Rollen plant und in welchem System.
Ja, vielleicht kurz als Ergänzung, Joel Poyanpalo, 18 Spiele, 7 Tore in der Serie B. Ist doch die Serie B.
Müsste die Serie B sein.
Und für diejenigen, die sich das jetzt an der Stelle einmal fragen, ich finde irgendwie auch mit diesem Spiel in der Bayer Arena, wo ja, glaube ich, jetzt alle Dauerkarteninhaber mit 2 Freikarten eingeladen wurden, hat so ein bisschen so dieses Flair von der Saisoneröffnung. Ich bin auch mal sehr gespannt, was das, was es damit auf sich hat, ob man da vielleicht auch versucht, der Mannschaft nochmal so mitzugeben, dass es jetzt ihre Chance auf einen Neustart oder sowas ist. Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Das gab es, glaube ich, bisher noch nie, dass man in der Wintervorbereitung ein Testspiel in der Bayer Arena hatte.
Nee, das ist definitiv neu. Es gab ja sonst eigentlich auch immer ein Trainingslager im Winter, also irgendwo weg Richtung Sonne.
Die Sommer schön hier in der Kälte, die haben wir jetzt ja nicht mehr, die war ja nur Anfang Dezember da. Die Sommer schön hier bleiben und anfangen zu arbeiten, anstatt ihr Luxusleben zu genießen. Nach der Hinrunde haben sie es auch nicht verdient.
Ja, bevor wir komplett an den Stammtisch abgleiten, einfach nur noch kurz der Blick auf das, was dann auf die Testspiele und die Vorbereitung in Leverkusen folgt. Richtig wieder los geht's am 22.01. Auch das ist ein Sonntag. Wir müssen uns zum Start ins Fußballjahr 2023 eine ganze Menge Sonntagsspiele gewöhnen. Sonntag 22.01. in München-Gladbach, 17 Uhr ist da Anpfiff. Mittwoch 25.01. wie gesagt, direkt eine englische Woche, geht's zu Hause gegen Bochum um 20.30 Uhr und um die erste Woche und den Januar komplett zu machen, Sonntag 29.01. 17.30 Uhr gegen den BVB, auch das zu Hause, also direkt 2 Heimspiele im Januar, die ich, wie gesagt, leider verpassen werde, das ist sehr, sehr traurig, aber werden es uns natürlich angucken und uns dann im Februar wieder melden, hoffentlich mit einem positiven Blick. Der Ausblick war, ja doch, eigentlich ist unser Ausblick positiv, aber es gibt halt schon eine ganze Menge Faktoren, an denen es hängt.
Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen unsere Ausgangsposition kann den Ausblick gar nicht positiv machen, weil damit man am Ende wirklich glücklich aus der Saison rausgeht, müsste schon fast ein kleines Wunder passieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese echt schweren Spiele zum Auftakt seriös angeht, nicht irgendwie überpaced oder glaubt, dass jetzt alles wieder funktioniert. Das haben wir letzte Folge auch schon mit Kevin gesagt. Und dann lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, wie das mit so einem Neustart gelingt. Du wirst bestimmt die neue Option von Bayern nutzen, dass man als Dauerkarteninhaber über die Clubkanäle die Spiele im Relive sich angucken kann. Und dann, ich wünsche dir auch auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Wir sehen uns wahrscheinlich am Samstag nochmal beim Testspiel. Vielleicht sieht man ja auch den einen oder anderen von euch. Ansonsten, das, was wir am Anfang gesagt haben, gilt weiterhin. Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, dass es aus fußballerischer Sicht beim Bayer eigentlich nur besser werden kann.
Genau so. Ich habe nur eine Sache zu ergänzen. Wir haben am Anfang der Folge, treuen Hörern wird es aufgefallen sein, liegen lassen bei Pod Nummer 33. Wir waren mit keinem Ex-Spieler in Sachen Rückennummer so richtig zufrieden. Während der Aufnahme ist mir doch noch was aufgefallen. Toni Kroos wird heute 33 Jahre alt. Bei Pod Nummer 33 nehmen wir auf am 33. Geburtstag von Toni Kroos, dessen Vertrag bei Real Madrid meines Wissens im Sommer ausläuft.
Das glaube ich, jetzt hör mal auf zu träumen.
Das droppe ich jetzt einfach hier mal so und wer mit der Info träumen will, soll träumen. Wer nicht, denkt sich, ja, lass ihn labern. Schön, dass ihr uns labern lasst, schön, dass ihr uns zuhört. Wenn ihr Feedback habt, wie gesagt, Twitter und Instagram @bipod04. Wir freuen uns über alles, was ihr uns zukommen lasst und vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.